durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Beim letzten Mal haben wir das alttestamentliche Buch Josua erreicht. Im Prinzip wird hier die Erzählung aus dem 5. Buch Mose nahtlos fortgesetzt. Denn die Situation für das Volk Israel ist immer noch dieselbe. Östlich des Jordans im Lande Moab warten die Israeliten darauf, dass Gott ihnen den Befehl gibt, den Jordan zu durchqueren und das Land Kanaan westlich des Jordans nach und nach in Besitz zu nehmen. Die Israeliten stehen vor einer großen Herausforderung. Sie sollen das Land Kanaan für sich erobern, jenes Land, das Gott ihnen schon vor langer Zeit zu geben versprochen hat. Das Problem? Kanaan ist kein menschenleeres Land, sondern wird von verschiedenen heidnischen Völkern bewohnt. Vor mehr als 400 Jahren hatte Jakob, der Stammvater der Israeliten, dieses Land wegen einer Hungersnot verlassen und mit seiner Familie in Ägypten Zuflucht gefunden. Aus der Großfamilie von damals, bestehend aus 70 Personen, wurde ein stattliches Volk mit mindestens 1 Million Menschen, vielleicht aber auch 2 oder 3 Millionen. Als diese aus Ägypten zurückkehrten, widersetzten sie sich der Anordnung Gottes, das Land Kanaan für sich zu erobern. Und zwar wegen der vermeintlichen Übermacht der dort lebenden Völker. Daraufhin versetzte Gott die Israeliten in eine Art Wartezustand. 38 weitere Jahre mussten sie wie Nomaden in der Wüste leben, bis eine neue Generation herangewachsen war. Und die soll nun wirklich das Wagnis eingehen, mit Gottes Hilfe das Land Kanaan einzunehmen. Im 5. Buch Mose wird berichtet, wie die Israeliten von ihrem Anführer Mose aufgerufen werden, Gott gehorsam zu sein und die Besiedelung Kanaans mutig anzugehen. Mose selbst mit seinen 120 Lebensjahren würde diese wichtige Stunde in der Geschichte Israels nicht mehr miterleben. Aber sein Nachfolger Josua stehe sozusagen schon in den Startlöchern. In der letzten Sendung habe ich versucht, Ihnen diesen Mann ein bisschen näher vorzustellen. Soweit sich das aus verschiedenen Bibelstellen erschließen lässt, ist Josua zunächst mal kein Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten gewesen. Es gibt ja Leute, die schon in ihrer Jugend erkennen lassen, dass sie innerhalb weniger Jahre zu charismatischen Führungspersönlichkeiten heranreifen werden. Ich könnte jedoch wetten, dass Josua niemals zu den aussichtsreichen Kandidaten für einen Job auf Leitungsebene gehörte. Aber dennoch hat er ein paar grundsolide Charaktereigenschaften, die ihm dabei helfen werden, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen. Er ist mutig, lässt sich für eine Sache, von der er überzeugt ist, begeistern und vor allem weiß er sich voll und ganz von Gott abhängig. Gerade dieser letzte Punkt scheint mir wichtig zu sein. Seinen Mut bezieht Josua nicht aus eigener Stärke, sondern aus der Gewissheit, dass Gott ihm zur Seite stehen wird. Und wohl deshalb wendet sich Gott direkt an Josua, als dieser die Führungsrolle im Volk Israel übernimmt und spricht zu ihm: »Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will.« Hören Sie nun, wie es mit Josua und dem Volk Israel weitergeht. In Kapitel 1, in den Versen 10 und 11, wird berichtet: »Da gebot Josua den Amtleuten des Volks und sprach: Geht durch das Lager und gebietet dem Volk und sprecht: Schafft euch Vorrat, denn nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, geben wird.« Tja, eben noch haben wir gehört, wie Josua von Gott Mut zugesprochen bekommt, und schon begegnet er uns als ein Mann, der anderen Leuten Befehle erteilt. Der entscheidende Punkt jedoch ist, dass er sich damit nicht selbst hervortun möchte, sondern seinem Vorgesetzten, nämlich Gott, gehorsam ist. Als Vorgesetzter und Befehlsgeber zeigt Gott übrigens häufig sehr viel Verständnis für die Schwächen und Bedenken seiner Mitarbeiter. als Mose zum Beispiel, seinen Aufenthalt in Midian beenden und zu den anderen Israeliten nach Ägypten zurückkehren sollte, kam von Mose der Einwand: »Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. Ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge.« Als Reaktion darauf hätte Gott dem Mose eine Rüge erteilen können. Doch stattdessen sagte er zu ihm: »So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.« Tja, so geht Gott mit Menschen um, die er in seinen Dienst stellt. Das zeigt auch ein anderes Beispiel. Als Jeremia von Gott berufen wurde, zeigte sich dieser ebenfalls nur mäßig begeistert. »Ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung«, so gab Jeremia zu bedenken. Wahrscheinlich aus lauter Angst. Doch Gott redete ihm gut zu und sagte zu ihm: »Wer auch immer wieder dich streiten wird, sie werden dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette.« Auch Christen brauchen manchmal Ermutigung, und oft sind es dann andere Christen, die ihnen ein Wort Gottes zusprechen. So wie beispielsweise der Schreiber des Hebräerbriefes. In einem Atemzug zitiert er einen Satz aus dem Josua-Buch und einen aus den Psalmen. In Hebräer 13 heißt es: »Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« So können auch wir getrost sagen: »Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun?« Die zuletzt gelesenen Worte sind ein Zitat aus Psalm 118 und stammen von David. Damals fühlte sich David in besonderer Weise mit Gott verbunden, obwohl die äußeren Umstände eher zum Verzweifeln waren. Statt furchterfüllt auf seine Feinde zu starren, schaute David lieber auf zu Gott und sprach dann diese Worte: »Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun?« Zurück zu Josua. Ihm hatte Gott gesagt: »Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, sei getrost und unverzagt.« Aus dieser Zusage schöpft Josua genügend Kraft und Autorität, um die Amtleute im Volk Israel zu mobilisieren. Die wiederum sollen die Israeliten auffordern, Lebensmittelvorräte anzulegen und sich für den Aufbruch ins Land Kanaan bereit zu machen. Schon mehrmals habe ich darauf hingewiesen, dass Gott an seine Zusage, dem Volk Israel das Land Kanaan zu geben, keine weiteren Bedingungen geknüpft hat. Aber die Inbesitznahme, so habe ich es ausgedrückt, das im Lande wohnen und im Lande bleiben können, das setzt den Gehorsam des Volkes voraus. Und zu diesem Gehorsam gehört es zunächst einmal, in das Land jenseits des Jordans aufzubrechen und sich gegen die dort lebenden Völker zur Wehr zu setzen. Nebenbei brauchen die Israeliten dort auch etwas zu essen. Doch welch eine Überraschung! Obwohl Gott ihnen schon bald kein Manna mehr zur Verfügung stellt, brauchen sie nicht zu hungern. Denn sie können sich von dem Getreide ernähren, das ihre Feinde ganz bestimmt nicht für sie dort angebaut haben. Sie erinnern sich, das Manna, das Gott für die Israeliten vom Himmel herabregnen ließ, hatte eine Eigenschaft, die bestimmt nicht jeder zu schätzen wusste. Dieses Manna war nicht lange haltbar. Jeden Tag aufs Neue musste es eingesammelt werden, im Vertrauen darauf, dass Gott auch am nächsten Tag genügend davon zur Verfügung stellen würde. So lernten die Israeliten beim Einsammeln des Mannas eine wichtige Lektion für ihr weiteres Leben. Im Epheserbrief, den ich Ihnen in der letzten Sendung bereits als neutestamentliches Gegenstück zum Josua-Buch vorgestellt habe, im Epheserbrief gibt es einen Abschnitt, der mich an das tägliche Manna-Sammeln erinnert. In Kapitel 5, Vers 18 werden die Christen aufgefordert: »Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen.« Vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, das ist jedoch keine einmalige Aktion, wie manche meinen. Das wäre ja so, als würde man zur Tankstelle fahren und zum Tankwart sagen: »Voll machen bitte.« Und dann verschließt man den Tank mit irgendeinem Gegenstand oder verklebt den Tankdeckel so, dass man ihn nie wieder aufkriegt. Und zwar in der Annahme, nie wieder tanken zu müssen. Meine Beobachtung ist, dass nicht wenige Christen im Hinblick auf den Heiligen Geist genau so handeln. Sie glauben, dass es reicht, ein für allemal mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Doch so wie der Körper eines Menschen mehrmals täglich mit Nahrung versorgt werden will, so ist auch die Seele darauf angewiesen, immer wieder von Gottes Geist neu erfüllt zu werden. Zurück zu unserem Bibeltext im Josua-Buch Kapitel 1. Wie wir eben gehört haben, schickt Josua also die Amtsleute zu den Israeliten, um sie aufzufordern, für Reiseproviant zu sorgen und sich auf den Abmarsch vorzubereiten. Weiter heißt es in Vers 12, und zu den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse sprach Josua. Was er genau sagte, dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich noch kurz darauf eingehen, was es mit diesen 2,5 Stämmen auf sich hat. Sie werden den Jordan nicht durchqueren, um sich auf der anderen Seite anzusiedeln, sondern sie werden auf der Ostseite bleiben. Dort hatten sie sich bereits niedergelassen, als Mose noch lebte. Im 4. Buch Mose, Kapitel 32, wurde Folgendes über sie berichtet. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten sehr viel Vieh und sahen das Land Jaser und Gilead an als gute Weide für ihr Vieh und kamen und sprachen zu Mose und zu dem Priester Eliasar und zu den Fürsten der Gemeinde, »Das Land ist gut zur Weide, und wir, deine Knechte, haben Vieh.« Und sie sprachen weiter, »Haben wir Gnade vor dir gefunden, so gib dies Land deinem Knecht zu eigen und lass uns nicht über den Jordan ziehen.« Soweit der Bericht aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 32. Die Stämme Ruben und Gad sowie der halbe Stamm Manasse betrachteten sich also als schon angekommen am Ziel ihrer Reise. Später wird sich zeigen, dass diese Abspaltung von den restlichen Stämmen Israels ein Fehler war. Aber jetzt wollen wir erst einmal erfahren, was Josua diesen 2,5 Stämmen mitteilt. Hören Sie dazu aus unserem Bibeltext die Verse 13 bis 15. Denkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dies Land gegeben. Eure Frauen und Kinder und euer Vieh lasst im Lande bleiben, das euch Mose gegeben hat, diesseits des Jordans. Ihr aber sollt, so viele von euch streitbare Männer sind, vor euren Brüdern gerüstet hinüberziehen und ihnen helfen, bis der Herr eure Brüder auch zur Ruhe bringen wird wie euch, dass auch sie einnehmen das Land, das ihnen der Herr euer Gott geben wird. Dann sollt ihr wieder zurückkehren in euer Land, das euch Mose, der Knecht des Herrn, zum Besitz gegeben hat, diesseits des Jordans, gegen den Aufgang der Sonne. Soweit die Verse 13 bis 15. Die Stämme Ruben und Gad sowie der halbe Stamm Manasse, die sich im Ostjordanland bereits niedergelassen haben, werden also aufgefordert, sich an der Eroberung des Westjordanlandes zu beteiligen. Weiter ab Vers 16. Und sie antworteten Josua und sprachen, »Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wo du uns hinsendest, da wollen wir hingehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir gehorsam sein. Nur, dass der Herr, dein Gott, mit dir sei, wie er mit Mose war. Wer deinem Mund ungehorsam ist und nicht gehorcht deinen Worten in allem, was du uns gebietest, der soll sterben. Sei nur getrost und unverzagt.« Die Verantwortlichen der 2,5 Stämme sagen also zu, dass ihre wehrfähigen Männer dabei helfen werden, den Rest der Israeliten auf die andere Seite des Jordans zu begleiten und ihnen bei der Eroberung des Landes zu helfen. Und damit erreichen wir das zweite Kapitel des Josua-Buches, in dem wir gleich in den ersten Versen Bekanntschaft machen mit einer Frau, mit der, nun ja, sogenannte anständige Leute normalerweise nichts zu tun haben wollen. Sie heißt Rahab und verdient ihre Brötchen als Prostituierte. Trotzdem wird sie im Neuen Testament in einem Atemzug mit anderen Personen genannt, die als sogenannte Glaubenshelden in die Geschichte eingegangen sind. Im Hebräerbrief Kapitel 11 heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Ich persönlich bin gar nicht begeistert, wenn im Zusammenhang mit Hebräer 11 von sogenannten Glaubenshelden die Rede ist, die hier in großer Anzahl mitsamt ihren Heldentaten aufgeführt werden. Denn gerade um Helden geht es meines Erachtens nicht, sondern um Menschen, die sich in bestimmten Situationen durch ihren Glauben auszeichneten. Hier werden Frauen und Männer verschiedener Herkunft und unterschiedlichen Alters aufgezählt, in deren Leben der Glaube eine bedeutende Rolle spielte. Aus diesem Grund können wir die Aufforderung, die direkt nach der Aufzählung dieser Personen zu finden ist, ruhig ganz persönlich auf uns beziehen. Dort heißt es: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Hure Rahab taucht im Neuen Testament übrigens nicht nur im Hebräerbrief inmitten dieser Wolke von Zeugen auf, sondern auch im Matthäusevangelium, und zwar ausgerechnet im Stammbaum Jesu. Auch dort hinein ist sie nicht durch irgendwelche Heldentaten gekommen, sondern eben durch den Glauben, der in einer bestimmten Situation ihres Lebens eine wichtige Rolle spielte. Und damit kommen wir zurück zu jener Bibelstelle, an der Rahab zum allerersten Mal in der Bibel erwähnt wird. Aus dem Josua-Buch, Kapitel 2, lese ich Vers 1. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Bei manchen Bibellesern leuchtet jetzt bestimmt eine rote Ampel auf, weil hier zum zweiten Mal davon die Rede ist, dass Kundschafter in das Land Kanaan geschickt wurden. Beim ersten Mal hatte das zur Folge, dass die Israeliten der Väter- und Großvätergeneration keine Lust mehr hatten, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Allerdings wurden die Kundschafter damals ausgeschickt, um festzustellen, ob eine Eroberung überhaupt möglich sein würde. Dagegen geht es diesmal darum, herauszufinden, auf welche Weise man am geschicktesten in das Land hineinkommt. Für die beiden Kundschafter erweist sich Rahab, eine Einwohnerin der Stadt Jericho, als große Hilfe, weil sie ihnen Quartier anbietet. Ich lese weiter ab Vers 2. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie hatte sie aber auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Abgesandten des Königs aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Soweit die Verse 2-7. Rahab dachte sich also eine Lüge aus, um die beiden Kundschafter der Israeliten zu schützen. Und man fragt sich zu Recht, warum? Was brachte diese Geschäftsfrau dazu, genauer gesagt diese Frau, die einem ganz besonderen Gewerbe nachging, ihr Leben zu riskieren und die Abgesandten des Königs an der Nase herumzuführen? Nun, die Antwort auf das Warum gibt uns gleich der Bibeltext. Aber lassen Sie mich davor noch die Frage stellen, ob es denn in Ordnung war, die Abgeordneten des Königs zu belügen. Die Bibel macht ja unmissverständlich klar, dass Kinder Gottes weder lügen noch betrügen dürfen. Außerdem sollen sie die Obrigkeit respektieren. Rahab zum fraglichen Zeitpunkt als Kind Gottes zu bezeichnen, das geht mir allerdings zu weit. Also könnte man sagen, die Frage stellt sich gar nicht, ob sie lügen durfte. Sie hat es einfach getan, weil sie sich nicht an Gottes Spielregeln gebunden fühlte. Aber es gibt da noch etwas anderes zu bedenken. Selbst ein aufrichtiger Christ kann einmal in die Situation kommen, dass er sich entscheiden muss, ob er der Obrigkeit – oder dem offenbarten Willen Gottes gehorsam ist. In einem solchen Fall kann und soll sich ein Christ der Obrigkeit widersetzen und Gott gehorchen. Diesen Konflikt haben beispielsweise Petrus und Johannes erlebt, als die Behörden versuchten, ihnen ihren Zeugendienst für Christus zu verbieten. In der Apostelgeschichte Kapitel 4 wird berichtet, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Zurück zu Rahab. Vielleicht tat sie das Richtige, als sie die Abgesandten des Königs belog, um die Kundschafter der Israeliten zu schützen. Vielleicht aber auch nicht, denn Gott hätte die Kundschafter sicher auch auf andere Weise schützen können. Letztlich können wir als Bibelleser wohl kein Urteil darüber fällen. Fest steht nur, dass später im Neuen Testament, eben im Hebräerbrief, ihr Glaube gewürdigt wird. Und damit komme ich zurück zu der ersten Frage, die noch nicht beantwortet ist und die da lautet, was brachte die Hure Rahab dazu, sich für die beiden Kundschafter einzusetzen und damit ihr eigenes Leben zu riskieren? Die Antwort darauf finden wir in den Versen 8 und 9. Dort wird berichtet, und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Unter den Bewohnern des Landes Kanaan ging also die Angst um. Vielleicht hatten einige schon irgendwie mitbekommen, dass sich auf der anderen Seite des Jordans ungeheuer viele Menschen eingefunden hatten. Aber nur Rahab, so viel wir wissen, zog daraus den richtigen Schluss. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und genau deshalb war sie bereit, die beiden Kundschafter der Israeliten zu schützen. Zwei Kundschafter im Lande Kanaan finden bei einer Prostituierten Unterschlupf. Und ausgerechnet diese Frau hat anscheinend den vollen Durchblick. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, sagt sie und verhilft den beiden zur Flucht. Mehr über diese Begebenheit, die noch nicht zu Ende erzählt ist, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wäre schön, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.